Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Die nächsten Sonntage und auch heute wollen wir einen Blick auf unsere Gemeindekultur werfen, beziehungsweise was auch Gemeindekultur prägt. Und wem es vielleicht nicht bewusst ist, in unserer Gemeindephilosophie, die aus verschiedenen Punkten besteht, da haben wir so 5 Schlagworte und die sind schon immer wieder aufgetaucht und anderen sind sie bewusst. Und unter diesen 5 Schlagworten, die heute nicht Thema sind, sind dann noch 3 Punkte eingefügt. Schon seit langer Zeit schlummern sie da und manchmal sind sie präsenter und manchmal weniger, die Gemeindekultur beschreiben. Die da heißen, ich könnte sie jetzt vorlesen, aber Ideen, Stillschweigen, ich habe das andere Team schon gefragt. Das war es auch so, ne? Irgendeiner, ein Vorschlag? Experimentierfreude. Ah, das war's, ja, das war gemeint. Experimentierfreude. Ich höre sie, wie sie per Stream reinschreien gerade. Experimentierfreude, Fehlerfreundlichkeit. Stimmt, deswegen überhaupt kein Problem, wenn es niemandem einfällt hier, ist kein Problem. Und da sind wir schon beim 3. Punkt, liebevolle Wertschätzung. Experimentierfreude, Fehlerfreundlichkeit, liebevolle Wertschätzung. Das soll unser Miteinander im DBZ prägen. Ihr könnt da gerne noch Sachen aufnehmen, könnt auch Sachen streichen, ne? Aber, also liebevolle Wertschätzung können wir ruhig drinnen lassen. Heute wird es darum gehen, was liebevolle Wertschätzung sehr stark im Fokus nimmt und ein Thema und gleichzeitig Fehlerfreundlichkeit ermöglicht, bin ich mir ziemlich sicher. Und der Predigttext, den ich dazu ausgesucht habe, ist Römer 4, Vers 17. Da heißt es: Gott, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es ist zwar schon länger her, vielleicht in Corona-Zeiten, aber vielleicht kann sich der ein oder die andere daran erinnern, wie es im letzten Mal im Konzert war. Oder im Theater und der Oper. Oder im Kino. Das ist ja, man geht da hin, setzt sich da rein und dann entsteht da was vor den eigenen Augen und Ohren. Ein Musikkonzert. Oder, weiß ich, ein Theater wird aufgeführt oder im Kino. Eine verschiedene Form von Kunstwerk. Ein Künstler steht dahinter, der die Sachen entworfen hat oder mehrere. Und das Interessante ist, es entsteht nicht nur vor uns, sondern es entsteht auch in uns. Und spätestens, wenn wir rausgehen, merken wir das. Wir gehen raus und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das faszinierend. Man geht raus, dieselbe Jacke, dieselben Schuhe, vielleicht ein bisschen mehr Hunger, je nachdem, wie viel Popcorn man gegessen hat, ne, im Kino. Aber sonst alles dasselbe. Selbe Trubel draußen wie vorher, aber man sieht alles im anderen Licht. Ne? Ich mag diesen Moment. Ich komme raus und ich sehe alles im anderen Licht. Mein Bruder hat es mal beschrieben, das war lange, lange her, er meinte, oh, ich bin heute nach Hause gefahren und ich glaube, ich bin schneller gefahren, ich habe mich gefühlt wie Spider-Man. Dreimal könnt ihr raten, was er gerade im Kino geguckt hatte. Und man sieht auf einmal alles anders, man fühlt sich ganz anders. Warum? Weil in einem dieses Kunstwerk entstanden ist und in einem eine neue Wirklichkeit geschaffen worden ist. Worte schaffen auch etwas. Sie haben Kraft, eine neue Wirklichkeit zu erschaffen. Und uns ist das oft nicht so bewusst, aber das tun sie. Gott schafft durch Worte. Ganz am Anfang der Bibel heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es wird Licht. Und er sprach und es wurde. Und er sprach und es wurde. Und wir haben eben den Predigttext gehört, der sagt, dass etwas ist, das nicht ist. Und dann ist es. Das ist phänomenal. Das ist ja ein Wunder der Physik und ein Staunen, wie überhaupt etwas sein kann. Wie kann aus dem Nichts etwas entstehen? Verwandlungsprozesse, die versuchen wir zu erklären. Aber ja, auch physikalisch und naturwissenschaftlich. Aber aus Nichts, wie kann etwas entstehen? Und der Glaube sagt, das ist Gott. Er redet und er schafft. Nun, mit Materie schaffen, das ist bei mir noch nicht so ganz so, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, mit Worten Materie herstellen, ist schwieriger, aber neue Wirklichkeit schaffen meine Worte. Und vielleicht kennt ihr das auch. Zum Beispiel, wenn ihr schon ältere Leute besucht habt, vielleicht ganz alte, nicht Leute wie hier, sondern ganz alte, und die gucken auf ihr Leben zurück, da kenne ich unterschiedliche Versionen, wie ich Leuten begegne, wenn ich sie besuche. Da gibt es einmal die reden ganz viel von ihren Problemen und ihren Schmerzen und ihren Krankheiten. Und um sie herum entsteht so eine Atmosphäre des Schmerzes. Vielleicht kennt ihr das. Und es ist manchmal so schwer, da hindurchzudringen zu der Person selber. Irgendwie was anderes zu sagen. Und es legt sich selber auf ein. Und man denkt, ja, das Leben ist echt schwer. Und dann denkt man, hä, das habe ich doch nicht die ganze Zeit gedacht. Aber das ist die Atmosphäre, die entsteht durch diese Worte. Und ich kenne andere, die ich besuche. Zum Glück auch diese. Sie sagen vielleicht auch, wo es mal zieht und zwickt und was weh tut. Aber sie verharren nicht da, sondern ihr Mund ist voll von Dankbarkeit, was sie erleben dürfen noch immer. Die Leute, die sie sehen, oh du, schön, dass du mich besuchen kommst. Und es entsteht eine Atmosphäre der Dankbarkeit, der Freude. Und du denkst, wow, der Person geht es doch nicht nur gut, aber ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Wirklichkeit. Worte haben Kraft. Ich zum Beispiel habe öfters mal ein Wort verwendet, manchmal rutscht es mir noch raus, so, das darf nicht passieren. Kennt ihr das? Manchmal habe ich das fast hinter jedem Sache gesagt, bei mir und bei anderen. Es war so witzig gemeint, ne? Bis ich dann mal festgestellt habe, dass ich jemanden völlig getroffen habe, der mich nicht kannte, auch wie ich das meinte. Und ich dann so einen richtigen Anranzer bekommen habe. Sag mal, weißt du, was du da eigentlich tust? Auch diese Worte, im Scherz gesprochen, schaffen Wirklichkeit. Und dann habe ich gedacht, ja, kein Wunder, warum mir zum Beispiel keine Fehler passieren dürfen. Ich habe es schwer damit, mir Fehler einzugestehen. Und auf den Worten, auf den Lippen immer so ein Spruch wie, das darf nicht passieren, ne, Johnny? Ja, ja. Und dann wundern wir uns, warum die Leute unter Druck sind um mich herum. Frustration, Aufregen, das sind alles Folgen von, hier dürfen keine Fehler passieren. Also, fehlerfreundliche Gemeinde, dann heißt es nicht, das darf nicht passieren, sondern Fehler, das darf schon mal passieren. Oder noch besser. Deswegen ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen, von was für einer Atmosphäre in der Gemeinde träumen wir eigentlich? Wie wollen wir, dass wir miteinander umgehen oder was die Leute erfahren, wenn man hier reinkommt? Was ihnen entgegenschwappt sozusagen? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen als Gemeinde. Und dann, welches Reden ist dafür notwendig? Wie müssen wir reden? Übereinander, miteinander. Und dann rede ich selber so. Wer das mal verinnerlicht, der merkt, oh ja, das was war es dran. Worte haben Kraft. Deswegen Schluss mit dem negativen Gejammere. Oder Floskeln, nicht nur Floskeln, Sachen, die wir immer und immer wieder sagen, die Wirklichkeit schaffen. Ich lese mal ein paar vor, kommen euch vielleicht bekannt vor. Ich habe keine Zeit. Oh, ist alles so viel. Ich schaffe das nicht. Oh, ich kann nicht anders. Das wird doch nie was. Oh, gerade ist alles blöd. Es ist zum Verzweifeln. Das darf nicht passieren. Oder das ist zum Scheitern verurteilt. Oder was auch immer. Fügt euch eure eigene Redewendung ein. Es ist schlimm genug, dass wir selber so reden und manchmal denken. Aber indem wir es aussprechen, schafft es Wirklichkeit und infiziert die Menschen um uns herum. Und diese Wirklichkeit, die wir selber dabei empfinden, legen wir auch in andere Menschenleben hinein. Das tun wir, wenn wir durch Worte schaffen. Es entwirft ein Bild, wie bei einem Künstler, vor den Augen der Menschen. Und dann wird es auch Wirklichkeit in ihnen. Und deswegen die Frage, was für Bilder willst du entwerfen durch deine Worte? Was für Kunstwerke erschaffen? Welche Atmosphäre? Sagen wir es deswegen positiv. Doch bevor wir dazu kommen, zu den Konkretionen, ein Einschub. Natürlich, manches Klagen ist wichtig. Und das heißt nicht, dass wir nicht über Sachen reden, die nicht gut sind. Es ist gut. Aber es ist zu fragen, wann sage ich das? Und wie oft? Wem sage ich es? Und was ich heute sagen will, ist dieses Jammern, diese Grundmelodie oder die Sachen, die wir sagen zum falschen Zeitpunkt an den falschen Leuten. Die Frage ist, warum wir es manchmal überhaupt sagen. Es ist nicht konstruktiv, es ist immer wieder auf unseren Lippen. Klagen, ja, das gehört hin. Auch in die Bibel gehört es. Und es gehört vor allen Dingen an Gott. Wenn ich was habe, das mir das Herz schwer macht, was schlecht ist, dann muss es raus. Aber am besten ist, wenn ich es Gott sage, ihm mein Herz ausschütte. Oder an die betreffende Stelle, Leute, die mir wirklich vielleicht helfen können. Aber dieses, deswegen unterscheide ich gerne Klagen und Jammern, dieses, oh, ist gerade alles schlecht. Oder Mann, ey, ich habe einfach keine Zeit. Was will ich denn damit bezwecken? Ich verstärke nur das Gefühl, die Wirklichkeit um mich herum. Ich bewirke, dass die negative Sicht auf mich gerichtet ist. Ich selber gucke. Manchmal frage ich mich, macht man das, um sich hervorzutun? Vielleicht, ja. Vielleicht macht man es auch manchmal, dieses Jammern, um von sich selber und den eigenen Verantwortungen und eigenem Versagen abzulenken. Wie dem auch sei, Schluss mit dem Gejammerer. Und jetzt kommen wir zu den praktischen Punkten, die ich euch führen will. Dreifache Herausforderung, eine dreifache Sache, die ich euch nahelegen möchte für unsere Gemeinde, die wir gemeinsam angehen. Erstens, wir jammern nicht mehr über das, was schlecht und blöd ist, nicht ist. Jammern hat da noch niemandem geholfen. Versuche ich meinen Kindern auch zu beizubringen, dann erinnert mich meine Frau immer wieder liebevoll daran, dass bei mir auch noch viel schlimmer ist. Also, hören wir auf zu jammern. Hört auf zu jammern. Sagt, ich werde ab jetzt nicht mehr jammern. Ab heute. Nicht, wenn ich allein bin, nicht in meiner Partnerschaft, nicht in meiner Gemeinde. Ich höre auf zu jammern. Und sprich das aus, denn Worte schaffen Wirklichkeit. Ja. Da fängt es nämlich schon an, wenn ich sage, ich werde nicht mehr jammern. Oder ich werde jetzt positiver sprechen. Ja, sag's doch auch positiv. Eine neue Wirklichkeit um sich herum entstehen lassen, schon indem ich diese Entscheidung treffe und das ausspreche. Probiert es aus. Probiert es nicht nur aus. Macht es. Lasst uns gemeinsam als Gemeinde diese Entscheidung treffen. Und dann kommt als zweites, dann werden wir natürlich positive Alternativen finden müssen. Ha, das gucken wir uns gleich ganz praktisch an. Wie gesagt, wenn wir als Gemeinde, und da sind wir gerade an einem Punkt, neu gestalten wollen, vielleicht gilt es als erstes mit unseren Worten, eine Atmosphäre zu gestalten, in der Gestalten möglich ist. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht fangen wir mit unserem Reden an, zu gestalten, neue Wirklichkeit zu schaffen. Das gucken wir uns gleich an, doch was wir auch tun können und noch wollen, was das nochmal bestärkt, ist, Bibelworte dazu zu suchen. Vielleicht zu diesen positiven Sachen. Ein positives Gegenmittel zu finden, indem ich ein passendes Bibelwort finde. Immerhin, ich glaube, dass Gott vor allen Dingen da auch durchredet. Und manchmal sind seine Worte noch stärker als die meinigen. Und dann ist es gut, ein Wort zu finden, das sozusagen ein positives Äquivalent zu meinem negativen Gejammer ist. Und dann dieses einzuüben oder vielmehr mit meiner positiven Formulierung an ein Bibelwort zu denken. Was ich mir darunter vorstelle, ich zeige es euch. Wir gehen mal ein paar praktische Beispiele durch. Ne? Ich habe keine Zeit. Mein Vorschlag ist, setzt euch hin, macht eine Tabelle mit 3 Spalten oder vielleicht auch 5, wie ich hier es angesetzt habe. Ne? Macht das ruhig mal. Muss ja trainiert werden, das hat was mit Arbeiten zu tun. Also 3 Spalten oder 5, je nachdem. 5 ist noch effektiver, ja, das erkläre ich gleich. Und die erste Spalte ist mein negatives Reden. Schreibt dir alles runter, wie zum Beispiel, ich habe einfach keine Zeit, mein Gejammere. Danach gibt es eine Spalte, wo ich überlegen kann, was für eine Wirkung hat eigentlich dieser negative Satz auf mich und auf andere. Ist höchst effektiv, kann ich hier nicht reinschreiben, sonst wird das einfach zu viel Text. Aber das gucken wir uns auch an. Dann der positive Satz, dementsprechend der sein könnte. Danach vielleicht auch die Wirkung, was dieser positive Satz bewirken würde. Ne? Und dann vielleicht ein Bibelwort, was dem auch entspricht. Geht das ruhig mal durch. Ich habe das mal durchexerziert mit einigen. Es macht richtig Spaß, fordert aber auch heraus. Und das ist gut. Führt euch auch ins Bibelstudien. Ach, total gut. Eine super Übung. Ich bin ganz begeistert. Ihr merkt das, ja? In aller Demut will ich das an dieser Stelle sagen, das ist meine eigene Idee. Okay, gucken wir uns das an. Ich habe keine Zeit. Ich rede selber so manchmal, das setzt mich unter Druck. Oh, ich habe gerade keine Zeit mehr. Dann setzt es die anderen um mich herum unter Druck. Wenn ich sowas oft sage, dann kommen die Leute nicht mehr zu mir. Es ist verheerend, wenn ein Pfarrer die ganze Zeit voll ausstrahlt, er hätte keine Zeit. Leute kommen schon auf mich zu, ah ja, du hast, ich wollte dich nicht behelligen, du hast ja so wenig Zeit. Ich denke, Mist, aber ich habe eine Wirklichkeit geschaffen. Habe ich damit angefangen, waren es andere? Das ist nicht gut. Versteht ihr, was ich meine? Also, stattdessen zu sagen, ich habe Zeit. Und das ist eine Wahrheit. Selbst wenn ich unter Druck bin, selbst wenn gerade der Bus vorne meiner Nase weggefahren ist und ich fluchen könnte, ich habe Zeit. Ich gestalte immer noch. Ich darf auch Gestalter meiner Zeit sein. Also es ist eine Wahrheit, die es gut ist, manchmal auszusprechen, gerade in diesen Momenten, wo ich denke, oh, ich müsste jetzt eigentlich 300 auf der Autobahn fahren, damit ich diesen Termin noch schaffe. Nein, ich habe Zeit. Das vermittelt in mir und den Leuten umherum Ruhe. Das heißt nicht, dass ich trödeln muss, nicht. Aber ich nehme das Getriebensein raus. Und ein Bibelwort, das uns erinnern kann, das steht ja schon da, meine Zeit steht in deinen Händen. Das tut so gut, zu wissen, meine Zeit steht in deinen Händen. Wie gesagt, Bibelworte könnt ihr vielleicht noch viel passendere finden. Manchmal bin ich auch noch nicht ganz zu Ende damit. Aber ja, anderes Beispiel. Ich schaffe das nicht, das ist zu viel. Es ist gerade einfach alles zu viel. Das macht mit mir, verstärkt meine Verzweiflung in mir, Resignation. Es macht vielleicht, dass ich die Sachen hinwerfe, gar nicht mehr Sachen anfange, weil alles einfach gerade zu viel ist. Man könnte auch sagen, oh, es ist so viel, worin Gott sich verherrlichen kann. Wow, der Berg ist groß von Aufgaben. Dann bin ich immer gespannt, was er daraus macht. Seht ihr, wenn ich so anfange zu reden, ja, es ist viel. Aber viel heißt auch viele Möglichkeiten für Gott. Dann nehme ich ihn in den Fokus. Nicht die Aufgaben, sondern ich ändere die Perspektive. Ich schaffe neue Wirklichkeit schon in mir. Und damit auch um mich herum. Mut, Zuversicht, vielleicht sogar Neugier, Erwartungshaltung. Was könnte bei diesem Problem nicht alles bei rauskommen? Ihr denkt, ja, ist gesponnen? Nee. Und ein Bibelvers, der mich da ermutigt, ich vermag alles durch den, der mich ermächtigt. Auch wieder Perspektive auf Gott. Aber was für ein blöder Tag heute. Ne? Wer kennt das? Ne? Aufgestanden, viel zu spät oder nach einer viel zu kurzen Nacht. Warum auch immer Kopfschmerzen. Nicht, weil wir einen Kater haben, das geht uns allen nicht so natürlich, aber es gibt ja auch andere Gründe, Kopfschmerzen zu haben. Dann regnet es noch oder ist trübe und dann ist auch noch das Auto zugefroren oder was auch immer oder irgendwas, Platten und so. Und dann, oh, was für ein blöder Tag. Ich schaffe Wirklichkeit, indem ich das sage. Ich senke die Stimmung in mir, um mich herum. Ich nehme die Perspektiven raus, die ich vielleicht habe. Die Chancen, die dieser Tag bietet, nehme ich nicht mehr wahr. Weil ich sie schon gedeckelt habe mit, das ist ein blöder Tag. Da kann nichts Gutes mehr kommen. Vielleicht schaue ich auch gar nicht mehr auf die Ursachen, weil ich die Kraft nicht habe, um sie proaktiv anzugehen, warum ich gerade mich blöd fühle. Weil es ist einfach blöd und darin versinke ich. Wie wäre es anders? Es ist ein einzigartiger Tag. Ah, dieser kommt nie wieder übrigens. Wenn er vorbei ist, ist er vorbei. Also werde ich auch aus diesem Tag was machen. Egal, wie es mir gerade geht. Ich versuche, die Chancen zu sehen, die Stimmung zu erkennen, warum es eigentlich so ist. Übrigens ein schöner Spruch. Hier, ich habe nur den Spruch hingeschrieben, weil er ein bisschen länger ist. Versangabe, Sprüche 15, Vers 15. Ein Betrübter hat nie einen guten Tag. Aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Manchmal kann so ein Spruch, hey, warum lässt du dich so hängen? Paulus hat es mal gesagt, freut euch. Alle Wege. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Auch jetzt. Vielleicht noch ein paar Beispiele für Gemeinde. Es gibt ja so verschiedene andere Sachen noch. Ne? Die könnt ihr ja noch durchgehen. Ich habe das auch für mich mal gemacht. Hier noch, ist alles gerade so viel, das darf nicht passieren. So, oder was auch immer. Gucken wir jetzt noch drei Beispiele für Reden in der Gemeinde an. Und das ist wichtig. Achtet darauf, wenn wir Gemeindeatmosphäre prägen wollen. Zum Beispiel, oh, heute sind so wenig da. In meiner Kleingruppe. in meiner Gemeinde. Wo sind denn die alle? Was macht das, wenn wir eigentlich so reden? Wenn das mal auftritt, ne? Ich mache den Fokus auf die Leute, die nicht da sind. In Vorbereitung der Gottesdienste ist das gut, auch mal an die zu denken, die nie kommen. Ne? Klammer auf, Klammer zu. Aber wenn ein Gottesdienst ist, was macht das, wenn ich, Leute kommen rein und ich stehe da, oh Mann, sind das wenige. Dann hört das jemand und dann denkt er, ja super, mich siehst du nicht. Mache ich nämlich in dem Moment nicht. Und ich mache eine Atmosphäre von, hier ist es aber schlecht sein. Und bald werden das noch weniger Leute sein, weil warum sollte ich in einer Gemeinde sein, wo ich eigentlich, wo so wenig los ist? Jetzt mal ehrlich. Ihr macht was. Oder in einer Kleingruppe. Stattdessen sagt, ich freue mich über dich, der du da bist. Schau mal, wer da ist. Cool. Und ein Bibelwort, was uns immer wieder daran erinnert, dass Jesus gesagt hat, wo 5.000 oder 10.000 bin, da bin ich am liebsten. Ach nee, es war anders. Wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter ihm. Versteht ihr? Das hat er uns mit auf den Weg gegeben. Und dann zu sagen, ja, ich freue mich. Du bist da. Die sind da. Wir feiern Gottesdienst. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Und dann ist der Fokus auf Gott. Dann ist der Fokus auf denen, die da sind. Dann kann es losgehen. Und ich schaue auf das wieder, was möglich ist. Oder einer meiner Lieblingssprüche. Ne? Oh, die von der Gemeinde sollten mal. Das schafft auch Wirklichkeit. Es schafft nämlich eine Distanz. Die Gemeinde sollte mal heißt nämlich irgendwer, wer auch immer die Gemeinde ist, aber ich nicht. Und damit sage ich automatisch, ich gehöre nicht dazu. Ich nehme mich raus. Ich weiß nicht, ob das den Leuten immer bewusst ist, wenn sie das sagen. Aber es nimmt mich aus der Verantwortung. Aber damit aus, aber auch nehme ich mir die Chance, selber zu gestalten. Vielleicht drücke ich auf die Tränen des Selbstmitleides in dem Moment auch. Oh Mann, mir entgeht so viel. Es ist doch viel cooler, wenn wir anfangen zu reden. Wir als Gemeinde sollten oder könnten doch mal. Dann bin ich dabei. Und ich bin am Drücker. Und ich sehe mich als ein Teil von viel. Und das sagt auch Paulus, er sagt, hey, wir sind ein Leib, ein großer, aber viele verschiedene Glieder mit allen ihren Aufgaben. Und da gibt es Leute, die fühlen sich nicht so ganz zugehörig, aber du hast eine wichtige Funktion und du wirst sie entdecken, wenn du dich als wir begreifst. Doch wir sind ein Leib und vor allen Dingen geht es um Christus. Und dann siehst du dich als ein Großes und es nimmst Verantwortung wahr und es startet auch ein kreativer Prozess. Denn wenn du sagst, wir als Gemeinde, das kann auch für uns so nicht bleiben, wir als Gemeinde, wir könnten auch noch viel mehr machen, dann fängst du selber an zu denken. Bei die Gemeinde sollte mal, da lädt man nur sein Wunschkonzert ab. Aber man denkt nicht weiter. Als wir als Gemeinde könnten mal, dann merkst du schon, jetzt fängt es an zu arbeiten. Was könnte ich denn tun? Was könnten wir machen? Wie könnten wir gestalten? Du gehst in die Gestaltung, in den Prozess der Kreativität ein. Vielleicht noch in unserer Kleingruppe, in unserer Gemeinde ist gerade der Wurm drin. Das höre ich jetzt nicht so oft, aber manchmal ist es das Lebensgefühl. Übrigens von vielen Gemeinden gerade in der Corona-Zeit. Wir gucken und sehen, die Gemeindezahlen werden immer weniger. Und wir haben das Gefühl vielleicht, die Gottesdienstbesucher viel mehr, die Zahlen müssen hier nicht unbedingt siegen. Und dann das Gefühl stellt sich ein, bei uns läuft es gerade nicht so. Wenn ich das ausspreche, schaffe ich Wirklichkeit. Ich lege meinen Fokus auf Projekte, auf Sachen, auf Angebote. Und dann da wiederum auf das Negative, was nicht ist. Und an dieser Stelle nochmal, wir haben Verantwortung mit unserem Reden. Wem sage ich sowas? Wenn ich sowas in meiner Kleingruppe sage, ey, bei uns läuft es gerade nicht so, dann legt sich das auf die anderen Leute in meinem Hauskreis, in meiner Kleingruppe. Und dann denken die es auch so. Vielleicht haben sie es vorher gar nicht gesehen. Aber es entsteht bei ihnen. Deswegen, wenn ich etwas wahrnehme, was nicht gut ist, wie rede ich? An wen spreche ich es? Und wie spreche ich es aus? Es ist enorm entscheidend. Ihr schafft Wirklichkeit. Vielleicht ist es viel besser zu sagen, in unserer Gemeinde ist Gott am Wirken. Das ist eine Glaubensaussage, ja. Aber sie richtet meinen Blick auf, da ist Gott, unabhängig von was gerade läuft. Er ist das Zentrum und er ist am Wirken. egal, ich gucke nicht auf die Zahlen, ich gucke nicht auf die Angebote, sondern zuerst einmal, hey, in unserer Gemeinde ist immer noch Gott am Wirken. Ganz neuer Fokus. Ich bin auf ein Bibelwort gestoßen, das ein bisschen länger ist. Muss nicht euer sein. Wie gesagt, sucht eure eigenen Bibelworte, die euch da ermutigen, zu euren eigenen Formulierungen, die euch umtreiben. Ich fand das hier spannend, weil es beschreibt, anstatt die Projekte, wer wir sind als Gemeinde und wer Gott ist, wer unser Auftrag ist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Mich hat das so getroffen. Wir jammern manchmal über alle Angebote, die es nicht gibt. Ich glaube, was entscheidender ist für Gemeinde, ist zu sagen, wer wir sind, egal wie viele wir sind. Und das bezeugen, was Gott an uns getan hat. Und dann merken wir, oh, das führt uns in eine andere Herausforderung, weil ein Angebot kannst du starten, ob du Gott erfahren hast oder nicht. Aber darum geht es nicht in Gemeinde, irgendein Angebot zu starten, sondern Licht zu bezeugen, was er an uns getan hat. Und danach sehnen sich übrigens die Menschen. Die wollen nämlich wissen, ist da was dran an Gott oder nicht? Und wenn Gemeinde anfängt zu bezeugen und dazu dienen die Angebote, höchstens von seinem Licht zu bezeugen, wie er uns aus Finsternis ins Licht geführt hat, das ist großartig. Das ist unser Auftrag. Und der besteht unabhängig, in welchem Angebot es stattfindet. Da kann verschiedene Formen haben. Versteht ihr? Fokus auf unseren Auftrag. Fokus auf, wer wir sind. Die Bibel redet von Gemeinde als Braut Christi. Wie kann ich über Braut Christi sagen, oh, hey, die ist echt öde und da läuft es gerade nicht. Ohoho, was nehme ich mehr raus? So über die Braut Christi zu reden. Also wenn jemand über meine Braut so reden würde, hey, Alter, dann würde ich aber was sagen. Wie redest du über meine Frau? Naja, wie reden wir über die Frau Christi? Merkt ihr was? Worte schaffen Wirklichkeit. Das ist eine Hausaufgabe. Macht das doch mal so. Fangt an, eine Tabelle zu schreiben. Mit euren Punkten, die so Wirklichkeit schaffen. In eurem Leben, in der Gemeinde, in eurem Privatleben. Und dann geht er die Punkte durch, was sie bewirken, was positive Pardons sind. Vielleicht sogar Bibelworte, die euch einfallen. Oder sucht richtig danach. Es ist so gut. Und dann lasst uns gemeinsam ermutigen. Sag's positiv. Komm, lasst uns mal versuchen, das positiv auszudrücken, anders auszudrücken, wenn wir darüber stolpern. Macht das zu einem Slogan. Gibt es vielleicht auch einen besseren als sag's positiv. Ja, gebe ich ehrlich zu, finden vielleicht noch einen besseren. Aber uns gegenseitig zu ermutigen. Daran zu bleiben, an unserem Reden, Martin würde sagen, an unserem Wording, zu arbeiten. Das ist gut. Lasst uns da positiv ermutigen, daran zu arbeiten, darauf hinzuweisen. Im anderen Team haben wir das letzten Mittwoch witzigerweise schon getan. Es macht Spaß. Ich fand es auch sehr amüsant und hat richtig uns zum Lachen gebracht. Aber lasst uns das nicht nur im Lachen machen, sondern ernsthaft. Jeder bei sich. Trainieren statt probieren ist da angesagt. Und dann lasst uns schauen, was entsteht. Mit Worten neue Wirklichkeit schaffen, eine Atmosphäre des Glaubens, wo Gott verherrlicht wird, seine Möglichkeiten in den Mittelpunkt gerückt werden, Menschen Hoffnung bekommen und voller Erwartung reingehen. Und wer von euch sagt, ja, da will ich dabei sein und ja, da will ich mitmachen, der sage, so soll es sein. Oder auch Amen.